So läuft.
Dosenfischen,
der Podcast.
Live aus dem Küchenstudio.
Ausgabe
34.
So ist es.
Mit Besuch.
Genau. Wer ist da?
Sören.
Hallo.
Von Sönetjan.
Ja, sehr schön. Dann ist das auch ganz, ganz schnell wahr geworden, was du im letzten Podcast angesprochen hast, nämlich wir wollen Gäste.
Genau.
Ist das nicht schön?
Ja. Hatten wir uns explizit gewünscht für heute.
Ja. Mhm. Und weil Sören noch da ist und noch nicht weg?
Ja.
Ja, nach der netten Einladung konnte ich ja gar nicht widerstehen. Ich hatte ja gar keine Chance.
Genau.
Wobei es mich schon immer interessierte, wie es im Küchenstudio so zugeht.
Und enttäuscht?
Nee. Ist ja relativ profan, ne?
So. Finde ich gut. Gefällt mir.
Das passt zu unserem sonstigen Auftritt.
Genau.
Relativ profan. Ja. Wenn unsere Wünsche übrigens immer so in Erfüllung gehen, dann wünsche ich mir... Was wünsche ich mir denn? Dass dein 60er wieder da ist.
Juhu! Bling! Bling! Da ist es aufgetaucht. Da. Nee, ich habe ja nicht an mich halten können. Ich habe es ja schon verblockt. Ja. Mein 60er ist wieder da. Diese gesamte Garantieabwicklungsgeschichte ist relativ unkompliziert gelaufen. Und wenn ich nicht so ein Analog-Päckchen-Verweigerer wäre, dann wäre es auch schon viel früher da. Ich habe ja irgendwie fast eine Woche diese komische Nummer, die ich da nach England schicken musste, mit mir rumgeschleppt. Und das Gerät und ist nicht. Aber irgendwann kamen dann mal die richtigen Verpackungsmaterialien über den Weg gehuscht.
Dann kann es ja nicht so schlimm gewesen sein.
Na doch, war es. Aber also ich bin so tendenziell, ne? Also sozusagen, wenn ich jetzt reich gewesen wäre, hätte ich mir einfach ein neues gekauft.
Ach so.
Und Ruhe ist.
Mhm. Und die Alternative wäre gewesen, per E-Mail verschicken.
Das wäre optimal gewesen. Also wenn ich es per E-Mail hätte verschicken können, hätte ich sofort, dann wäre das augenblicklich.
Also meine Annahme war eigentlich, dass du mit dem Päckchen schon vor dem Postschalter stehst, mit deinem Handy dann das Ding ausdruckst, in dem Moment, wo es kommt, und der Dame das gibst und sagst, hier, Express, aber flott.
Nee, ist mir alles zu viel Geraffel. Echt. Aber ich kann jetzt zum Beispiel verstehen, warum die Deutsche Post in Zukunft keinen Fuß mehr auf den Boden kriegt. Mhm. Ich habe nämlich versucht, das Ding bei der Deutschen Post versichert zu verschicken, weil ich ja bei Miti gelesen hatte, ne, dass er von Thomas angepault wurde, weil er das unversichert verschickt hat. Ha, Fehler machst du nicht. Machst du schick Versicherungspaket draus. Und dann hatte sie die einzige Variante, die sie mir anbieten konnte, war eine Variante, die mich 50 Euro gekostet hätte.
Okay.
Mit so ein bisschen, ne, und das ist 60er, ne? So
also für ein neues Gerät.
Genau, neue Gerät von der Post gestellt. Ja. Nein, ich sollte da tatsächlich mein kleines Päckchen, wo wirklich nur das 60er drin war, nichts weiter, sollte ich für 50 Euro von A nach B schicken. Dann wäre es versichert gewesen.
Wird das dann in der Goldschatulle mit dem Chauffeur?
Es wird übergeben, auf alle Fälle. Da geht dann jemand zu Fuß von hier nach Großbritannien und übergibt es den Leuten. Nee, keine Ahnung. Und die unversicherte Variante kostet dann 4,95 Euro.
Lass mich raten.
Du bist das Risiko eingegangen.
Ja. Ich hab kurz mit mir gerungen. So. Ich habe kurz mit mir gerungen und überlegt. Ja. Ne? Weil ich habe gedacht, naja, andererseits hast du ja Glück gehabt, so, ne? Kannst ja auch Geld investieren, weil hast da Geld gespart. Und nee, ich habe dann wirklich die 4,95 Euro gewählt und es hat hervorragend funktioniert. Und es waren auch ziemlich auf den Daumen genau so 10
Tage. Also er hat bestimmt überlegt, wenn ich jetzt den 50er hingebe, ist der große Schein aus der Tasche weg. Wenn ich einen 5er hingebe, kriege ich ja noch wieder Restgeld und das klimpert immer so. Ah, nehme ich den 50er? Nee, doch nicht.
Nee.
Funktioniert es denn?
Es funktioniert. Aber es ist ein bisschen irritierend, weil es ist nicht, ich kann mal hier so durch, aber es macht leider keine Geräusche. So. Der Druckpunkt ist anders. Bei mir oben, ne, da konnte man so drücken, hat so Klick gemacht. Und das ist jetzt so ein ganz weicher Druckpunkt. So,
jetzt, ne, mehr so Enterprise-mäßig.
Klickt nee, es klickt nicht mehr. Aha. Aber dafür habe ich gemerkt, dass ich bei meinem...
Das ist ja auch pinkfarben jetzt.
Du Fiesling. Jetzt habe ich aber gemerkt, dass bei meinem alten 60er ich offensichtlich die Bildschirmmodi so absurd verstellt hatte, dass es total doof war, weil die Standardeinstellung ist viel schöner.
Hast du nochmal Glück gehabt.
Ja. Wo ich immer noch ein bisschen baff bin, unsere lieben Leser im Blog haben da ja verschiedene Tipps gehabt, einen neuen Kartensatz draufzupacken, also sprich so 2 GB Daten auf das Ding zu schaufeln, dauert 2 Stunden 45. Also das ist aber nur die Zeit, wo es das ans Gerät sendet. Mhm. Vorher baut es ja noch eine Indexdatei und baut den Kartensatz zusammen.
Und nicht, du musstest nicht die Daten selber irgendwie von Hand da jetzt rüberbringen. Sondern
übertragen lassen.
Das wäre schneller gegangen. Das hätte 2 Stunden 30 gebraucht.
Ja, lief halt völlig absurd, weil es ist ne, USB 2.0, davon bin ich ausgegangen. Und wenn du so andere Daten schickst, hast du ja auch den Eindruck, dass es eigentlich schnell genug ist. Es müsste schon USB 2.0 sein. Und auf die Idee, dass ich ja auch die Karte rausnehmen könnte und dann in meinen Kartenslot stecken und es darüber machen, bin ich nicht so richtig gekommen. Da hatte ich ein bisschen, also weil MapSource erkennt ja das 60er. Ne? Stöpselst ran, sagst hier Gerät suchen, erkennt dann 60er. Und er erkennt nicht etwa eine Speicherkarte von einem 60er oder so.
Aber der schiebt doch nur Dateien rüber.
Ja.
Wenn du die Karten vorher generierst, könntest du doch die...
Aber es gibt keine Option zu sagen, generiere das Image-File nach dort. Mhm. Also jedenfalls habe ich keine gefunden. Mhm. Weißt du, in dem Moment, wo du sagst, Kartensatz senden, fragt er nicht vorher, wo soll ich temporär die Image-Datei speichern.
Ja gut, dann musst du mal halt dein Filesystem durchsuchen, wo er was hingelegt hat. Und das kannst du dann rüber dengeln. Also ich nehme mal an, auf C, auf Laufwerk C, darauf ist das Ding ja ausgerichtet. Du kannst ja nicht mal wählen, wohin er das schickt.
Nee, C Garmin Temp oder so.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, nee, was ich jetzt einmal dann gemacht habe, ist, ich habe mir die Karte dann danach wieder rausgenommen aus dem Gerät und mir diese Image-Datei einmal auf den Rechner gepackt.
Das ist okay. Das nächste Mal anscheinend.
Damit ich sie beim nächsten Mal einfach bloß händisch Copy-Paste rüberschieben muss.
Du bist ja ein ganz ausgefuchster.
Nee, aber was ein Geraffel, echt.
Machst du das jetzt auch mit zwei Karten, so wie Carsten Michel mal geschrieben hat, dass er eine Ersatzkarte nochmal in das Ding reingeklebt hat?
Ist nicht doof, habe ich überlegt.
Davon gehe ich erstmal aus, wenn das von Michel kommt. Hat das schon Hand und Fuß, ja.
Nee, keine schlechte Idee, aber noch habe ich da keine Notwendigkeit gehabt, weil 2 GB ist ja, weißt du, da habe ich die ganze Topo Deutschland drauf und City Navigator auch immerhin noch für Deutschland und so oft bin ich ja nicht im Ausland. Mhm. Apropos Ausland, du bist ja so ein Auslandscashleger, ne?
Ja.
Wer ist denn bei dir eigentlich der Wärter vor Ort? Dr. Ibrahimovic.
Bist du jetzt Reviewer oder was?
Nee. Es gibt da also tatsächlich jemanden. Also es ist eigentlich schade, Bulgarien, wo wir also letztes Jahr im Urlaub waren, am Sonnenstrand, da gab es in der Nähe nur einen einzigen Cache in Nessebar. Wunderschöner Tradi, wunderschön gelegen, aber eben weiter nichts. Und das fanden wir ein bisschen schade und sind auf die Idee gekommen, ach, da legen wir einfach mal ein. Und zwar direkt in Strandnähe. Und so 2 Wochen am Strand Urlaub macht, hat man auch nicht Bock, immer nur in der Sonne zu brutzeln, sondern vielleicht auch mal einen Cache zu suchen. Damals hatten wir noch keine Ahnung, dass man natürlich auch einen braucht, der das Ding vor Ort pflegt. Haben den also ausgelegt, nach Hause gefahren, Cache-Beschreibung gemacht, riesig gefreut, reingestellt und dann kam die Frage von den Reviewern. Wer pflegt das denn? Die 1500 Kilometer sind doch sicherlich nicht so schnell überbrückt. Und da hatten wir so ein kleines Problem. Und da war die erste Überlegung, ob wir einfach so ein bisschen schummeln. Haben uns aber gesagt, wenn also wirklich was ist, ist der dann eben weg, da können wir ja nichts reparieren. Und haben dann also gesucht und gesucht nach Einheimischen, das war gar nicht so einfach, weil die meisten Cache, die da gelegt sind, sind nämlich auch von Nicht-Bulgaren gelegt. Ich dachte, schreib's einfach einen Cache-Leger an und ist gut. Aber es ist mir tatsächlich jemanden zu finden, der in Varna wohnt, der dann sich bereit erklärt hat, da die Pflege vor Ort zu übernehmen.
Hast du denn, gibt es für Bulgarien auch so eine alternative Plattform? Bei Polen gab es ja dieses OpenCaching.pl, was viel frequentierter war als geocaching.com.
Genau, das hatte ich dann auch eben aufgrund eures Podcasts, ich glaube, da hattest du davon berichtet, dann auch danach gesucht, weil bei geocaching.com ist also in Bulgarien wirklich nicht allzu viel, zumindest verglichen mit anderen Regionen. Hab dann eben auch opencaching.bg geguckt.
Gibt's
nicht. Dann habe ich einfach bei Google mal gesucht nach Caching oder Caches Bulgarien, natürlich die englische Version, und bin dann auf eine Seite gestoßen, eine Art Plattform, die aber nichts weiter macht, als Statistik von geocaching.com zu führen. Also letztlich scheint also wirklich geocaching.com auch die Plattform für Bulgarien zu sein. Und ich kann es nicht verstehen, warum in Bulgarien so wenig los ist. Also es ist ein wunderschönes Land. Da gibt es wunderschöne Gegenden, wo man Cash legen kann. Und auch hatte ich nicht den Eindruck, dass die Menschen in Bulgarien fernab von jeder Technologie leben. Also es ist für mich unbegreiflich, warum da so wenig los ist auf dem Gebiet.
Ist das hier Geocaching Bulgaria?
Genau die Seite, die Seite meine ich.
Ah ja, 122 Caches in Bulgarien.
Genau, das ist recht überschaubar.
Ja.
Vielleicht doch Gehaltsstruktur und vielleicht ist für die einfach so ein Gerät, einfach jenseits von Gut und Böse finanziell.
Internet muss ja erstmal in die Breite getragen werden, also ohne Internet, also ohne die Plattform und gerade dann...
Ja, GPS, Internet.
Das ist natürlich schon ein Problem. Ah ja, hier ist ja Sunny Beach Pirates.
Genau, das ist einer der beiden, der auch noch lebt. Dann haben wir noch einen zweiten.
Ich könnte jetzt loggen, schnell gefunden. Ja. Und zwar zweimal mit Google.
Na gut, es würde ja dem Logverhalten mancher entgegenkommen. Ne? Ich habe den Owner des Caches getroffen, insofern darf ich doch auch loggen, oder nicht?
Ja, nicht schlecht.
Nee, und jetzt machen wir also Cache-Kontrolle. Uns hat es also da wirklich recht gut gefallen, dass wir gesagt haben, dieses Jahr fahren wir nochmal hin. nächstes Jahr dann doch mal wieder woanders. Und bei der Gelegenheit wollen wir so gleich die Dosen austauschen. War es nämlich gar nicht so einfach, dort vor Ort entsprechende Utensilien zu bekommen. Also dummerweise ist eben der Sonnenstrand reines Urlaubsgebiet. Wir haben also ewig gesucht nach einem Schreibwarenladen, um einen Stift zu bekommen, um ein Logbuch zu bekommen.
Guten Tag, haben Sie Logbücher?
Irgendwie einen vernünftigen Behälter, das war völlig unmöglich. Da haben wir dann in einem Supermarkt eine Süßigkeit gekauft, die in einer Dose verpackt war, die uns angemessen erschien. Eine total süße Substanz, von der wir nicht wussten, was es ist, aber so wie wir erzogen waren, Essen wirft man nicht weg, haben wir also diese süße Substanz
gegessen. Die kam schon aus den Ohren raus.
Und daraus haben wir dann den Cash-Behälter gemacht und jetzt wollen wir also die Gelegenheit nutzen, da eben die Behälter ordentlich auszusprechen.
Sprich, also euer Koffer wird voller Lock- und Lockdosen sein.
Ja, zum Glück sind es nur zwei.
Aber was ich hier sehe in der Liste, also 122 Cash, es sind erstaunlich wenig Mikros dabei, ne? Also wenn ich hier mal so durchfliege...
Ja, also der Nessebar war zum Beispiel auch, glaube ich, ein Small, also zumindest kein Mikro.
Ja, das ist erstaunlich, ne? Weil so, ich meine, gerade im Urlaub, ein Mikro ist ja...
Ja,
so eine Filmdose hat man ja, wenn man analog fotografiert.
Ja, aber wenn du selber in Bulgarien keine Analogfilme mehr, sondern das alles digitale Fotografie, ich weiß es nicht. Aber eigentlich ist es nah.
Die werden vielleicht auch noch mit Platten, weißt du, wo hinten so die Platten
in
die
Kamera... Nee, unterschätzt dieses Land nicht, denke ich.
Nein.
Aber das wäre wirklich naheliegend, so eine Filmdose zu nehmen.
Nee, aber ich könnte mir eher vorstellen, dass genau das der Punkt ist. Du kommst sozusagen in ein Land, wo es kaum Cash gibt und bist selber ja so ein bisschen, denkst, Mensch, zu wenig zu tun. Und da kommst du dann irgendwie blöd vor, da ein Mikro hinzulegen. Das ganze Land ist Platz. Du hast, und dann so einen hingeworfenen will man auch nicht. Also, ich glaube, da ist man auch bei der Ehre gepackt dann.
Also laut der Statistik habt ihr dann immerhin 1,64% der Caches in
der Arena. Ich war mir richtig stolz.
Ja. Naja, der Durchschnitt ist hier immer bei 0,82, also mit einer Dose halt.
Ne? Und ja, wir sind jetzt zwei dabei.
Habt ihr das glatt mal verdoppelt.
Wobei genau genommen, also momentan ist es bloß eine Dose. Der Cache in Varna ist vermutlich gemuggelt und warum auch immer, ist also unser lokaler Mensch vor Ort, scheint Student zu sein in den... Sofia und Varna ist doch ein bisschen entfernt, nicht dazu gekommen, die zu erneuern. Und das Problem ist ja, wenn eine Dose 3 Monate disabled ist, wird sie archiviert. Und das wollten wir also vermeiden und haben dann hoffentlich, hören jetzt keine Reviewer zu, zumindest keine, die für Bulgarien zuständig sind, haben dann das Ding im virtuellen umgewandelt. Geht natürlich nicht, ist also nach wie vor das Ding, was es vorher war, aber da in die Beschreibung geschrieben, dass da also nichts ist. Sondern man soll uns die Koordinaten schreiben und irgendwie beschreiben, verbal oder mit einem Bild, als Beweis, dass man dort gewesen ist, dann können sie locken. Und da wollen wir dann also auch die Dose wieder
das
reinlegen.
Das hatte ich übrigens auch gerade bei einem Cache von mir, der seine ursprüngliche Position ein wenig verlassen hat und dann ohne Spezialwerkzeug nicht mehr zu bergen war. Und da hat irgendjemand von den Cache-Test-Dummies hat eine Not geschrieben. Also ich war da, ich habe ihn auch gesehen, aber ich kam nicht ran. Sondern habe ich mir beschreiben lassen, wo der ist und warum soll er denn nicht richtig loggen können dann. Und jetzt waren irgendwie vor kurzem Leute da mit Spezialequipment und haben ihn dann rausoperiert.
Großartig.
Sehr geil.
Schön. Ja. Hast du irgendwelche Erfahrungen gemacht mit bulgarischen Sicherheitskräften? Weil das stelle ich mir im Ausland, ist für mich jedenfalls im Ausland immer so ein Ding, so, ne? Kann man eine Ruhe suchen oder kommt man gleich
in. Davor hatte ich in Varna ein bisschen Angst. Also Sonnenstrand weniger, aber in Varna, da liegt der Cache in so einem Park, ein wunderschöner Park. Und da liefen zwar nicht so Uniformierte rum, aber doch Leute, wo man den Eindruck hatte, doch die sind da so eine Art Parkwächter oder so. Und da hatte ich dann auch schon ein bisschen Respekt davor und haben dann also schon ein bisschen aufgepasst, dass uns da niemand sieht. Aber toi, 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 ging alles gut. Bloß da frage ich mich, wie du das in Bratislava gemacht hast. Wenn ich diesen einen Cache da richtig gelesen habe, ist da sogar eine richtige Überwachungskamera. Wurde ja auch dann darum gebeten vom Owner, dass man sich da unauffällig benimmt. Wie bist du denn damit klargekommen?
Ich habe das erstmal ignoriert. Das war sozusagen das Beste, es einfach erstmal komplett zu ignorieren, dass da irgendwie Kameras sind. Und dann habe ich im Vorfeld, also bevor ich überhaupt angefangen habe, irgendeine Dose zu suchen, bereits die Erfahrung gemacht, dass jedenfalls da, wo ich war in Bratislava, kein einziger Polizist war. Also diese Stadt war, wenn du das hier so gewöhnt bist, ne, mit grünen Männern hier oder Berlin ja noch viel schlimmer, wenn du sowas kennst, dann war Bratislava ein befriedeter Ort, wirklich. Ich habe also selbst die Sirenen waren ausschließlich Krankenwagen. Ich habe nicht einen einzigen Polizisten gesehen in den ganzen 4 Tagen, die ich jetzt da war. Und ich bin wirklich viel durch die Stadt gelaufen. Unglaublich, echt irre. Also die ich dann gefunden habe, da war ja einer dabei, Nano-Cache, den ich nur mit Hilfe von österreichischen Cachern gefunden habe, die dann da zufällig rumliefen und die ich eben als solche identifiziert habe, weil sie sich genauso auffällig, unauffällig benahmen, wie sich alle Cacher benehmen.
Verhaltensmuster.
Die waren wirklich cool. Wir haben es cool gemacht. Die waren so, zuerst haben sie so absurde Sachen fotografiert. Ne? Damit habe ich mich aufmerksam geworden. Ne? So irgendwie eine Eidechse zum Beispiel, die so aus Stein gehauen war. Ne? Ganz dicht dran mit dem Fotoapparat und immer wieder. Scheiße, was soll das für ein Urlaubsbild werden? Und immer bekam ich dann mit, okay, während er da knipst, läuft sie so unauffällig immer so zu rechts und links und rechts. Und irgendwann waren sie verschwunden. Dann habe ich gedacht, okay, waren doch keine Cacher. Dann kamen sie aber wieder. Naja, und dann habe ich mein Notebook zugeklappt, bin hingegangen, so, hab auch ein, zwei Mal unauffällig um die Ecke geguckt und dann zeigte er mir schon sein GPS. Wussten wir Bescheid. Dann haben wir kurz geplaudert und noch bevor ich dann richtig suchen konnte, hatte der Österreicher das Ding schon in der Hand. Das war aber schön, aber da ist auch keine Gefahr. Also selbst wenn das Ding wegkommt, ist zwar so ein Nanobehälter weg, aber es ist, glaube ich, schnell zu ersetzen und es nimmt der Owner, denke ich, in Kauf an der Stelle.
Wenn man eben Owner vor Ort ist, ist
das kein Problem. Also ich war erstaunt. Also als ich Bratislava das erste Mal aufgemacht habe, so auf Geocaching gekommen und geguckt habe, was es so an Caches gibt, war ich doch erstaunt, wie viel es ist, wie viel unterschiedliches Zeug es ist. Und es passt aber sehr gut zu meinem sonstigen Eindruck von Bratislava, nämlich dass Bratislava komplett nach Westen orientiert ist. So, also es ist technisch, ist da kein Unterschied mehr. Du hast wirklich freies WLAN an vielen Orten. Du hast eine wunderschön sanierte Altstadt. Zwar, klar, auch noch die vielen Relikte des Sozialismus, aber trotzdem, da ist nicht, da kann man nicht mehr sagen, so, haha, der technisierte Westen und der Osten, sondern das ist durch diese Nähe Bratislava-Wien, dadurch durch die vielen Österreicher, die da hinkommen und auch, glaube ich, durch so eine grundsätzliche Offenheit, die ich da jedenfalls den Eindruck hatte zu verspüren, ist das alles sehr, sehr cool. So. Und deswegen hatte ich auch beim Suchen niemals Angst. Also vor Muggels natürlich, da muss ich ein bisschen gucken. So, irgendwelche Hundemuggels haben mich auch schon mal ewig von einem Cache ferngehalten und dann habe ich am Ende noch nicht mal gefunden. Worüber ich mich sehr geärgert habe, es gibt zwei, oder in meinem Spazierradius waren zwei wunderschöne Brücken über die Donau, wo jeweils sogar Regulars, also bei der einen Brücke war sogar ein Regular versteckt und ich habe ihn nicht gefunden und es gab eigentlich nicht so viele, also
du musst wahrscheinlich unter der Brücke entlanghangeln oder so.
Das ist ja ganz witzig, diese Brücke
also, und bei Fußgängerspuren. Das kann ich voll verstehen, dass ich das nicht finde. Das ist schon zwei enorm Schwierigkeiten, ja.
Gefunden. Wir lachen, weil einer davon unser Brückenwächter war.
Mann, Lars.
Ja. So haben wir ja Sören quasi kennengelernt.
Aber wenn wir jetzt mal den Schwenk Richtung Westen machen, in London warst du ja auch schon cachen.
Ja.
Wie war das da?
Da hatte ich die Aufgabe mir selbst gestellt, dass ich einen Travelbug verstecken muss.
Ah ja, stimmt.
Ja, deshalb war ich da also wirklich gezwungen, auch Erfolg zu haben. Und London hatte ich eben doch ein bisschen Angst, weil es eben bekannt ist, dass London mit Kameras total überwacht wird. Und kennen wir leider auch traurige Fälle, dass das also auch dort richtig ernste Sache gehen kann. Also wahrscheinlich nicht so wie in Bratislava. Da hatte ich doch ein bisschen Respekt davor und hatte mir dann auch im Vorfeld so Cache rausgeguckt, wo eigentlich nicht stand, dass man da jetzt irgendwie besondere Vorsicht walten muss. Und habe dann einen gefunden in Notting Hill, in so einer Kirche. Und als ich dann vor Ort war, dachte ich, na gut, das ist noch nicht so, also zumindest polizeimäßig nicht so gefährlich. Diese Muggels waren dann schon, also ich wurde dann auch von jemandem erwischt und angesprochen, aber es nicht im ungünstigen Moment.
Nichts verstehen.
Genau, aber in der Kirche ist das kein Problem, da kann man sich natürlich rausreden, dass man sich also für diese Kirche interessiert. Mhm.
Wenn man Pech hat, kriegt man dann Vortrag.
Das kann natürlich passieren. Nee, das war also relativ unkompliziert, aber das war wieder so ein Cache, wo man so ein bisschen unter Druck stand. Ich muss also um in diesen Travelbug verstecken und du kennst es selber, aber von Dienstreisen, man hat ja nur abends Zeit, war dann auch schon dunkel und so weiter. Und ich war zwar 3 Tage da, aber ich wusste nicht, wie es am nächsten Tag aussieht, ob man nicht noch mit Geschäftsfreunden irgendwie trifft.
Ja.
Deshalb wollte ich also das auch gleich am ersten Abend erledigt haben. Ein zweites Mal, als ich wieder in England war, da war das völlig entspannter. Also da hatte ich keine Verpflichtungen, sondern wirklich nur eben jetzt Zeit totzuschlagen, wobei ich also im Vorfeld schon die Caches vorbereitet hatte, die wollte ich gerne machen und das war wesentlich entspannter und schöner.
Bei irgendeinem bist du aber relativ weit gelaufen
auch, ja, ne? Genau. Das war also eigentlich ein relativ kleiner Multi, nur bestehend aus 2 Stationen, also der erste und dann dem Final. Aber als ich dann im GPS gesehen habe, Final 1,5 Kilometer Luftlinie von hier entfernt, dachte ich auch, das kann nicht sein. Ich habe also noch auch wieder mit Berechnen etliche Male nachgerechnet, aber es lief immer darauf hinaus und dann bin ich losgezogen. Nun sind 1,5 Kilometer normalerweise für mich kein Ding. Also da muss ich mich also auch entschuldigen für unsere Cache. Die sind also eigentlich alle doch bisschen weiter zu laufen. Es liegt einfach daran, dass wir uns da keine Gedanken machen. Also uns fällt das gar nicht auf, dass plötzlich 5 Kilometer um sind. Aber wenn man dann natürlich im Anzug läuft und mit Schuhen, die also nicht so perfekt zum Cashen geeignet sind, die also so schon drücken, und dann noch Notebook unter dem Arm, dann wäre natürlich 1,5 Kilometer, das war ja nur der Hinweg, relativ lang.
Ja.
Aber es war eine schöne Tour dort entlang der Themse, also nicht in London, sondern es war westlich von London, also auch so klein wenig urwüchsig, war richtig schön, also hat wirklich Spaß gemacht. Also wenn jemand dahin fährt, soll er sich also von diesen 1,5 Kilometern nicht abschrecken lassen, das lohnt sich.
Das weiß er ja auch vorher nicht.
Das weiß er vorher nicht, deshalb sage ich es jetzt auch wieder nicht.
Ja. Du bist ja... Ansonsten ist ja im Ausland immer, finde ich, recht unterschiedlich, so wie Caches dort gelegt sind. Also das merkt man schon, dass man dann halt woanders gerade ist. Also in Dänemark fiel das halt auf, da sind ist die Cache-Dichte relativ hoch gewesen, wo wir damals waren, und die Dosen immer nach einem sehr ähnlichen Prinzip auch gelegt gewesen. Also relativ unspektakulär versteckt eigentlich, aber an zum Teil spektakulären Orten dann dafür. Also die waren schon dann familien- und kindertauglich auch, ne, sodass die Kinder auch ihren Spaß hatten. In Italien war das wieder irgendwie ganz anders. Da waren dann die Dosen so nie auf dem Boden, hatte ich das Gefühl. Jedenfalls die ich da gefunden habe, nicht. Die waren immer irgendwie etwas höher angebracht. Also es war schon irgendwie, es gibt da richtig Unterschiede, regionale Unterschiede, wie Dosen versteckt sind, wie Dosen aussehen auch, wie Dosen getarnt werden. Also in Dänemark habe ich keinen einzigen Hasengrill gesehen. Da waren viele Dosen halt mit einer dunklen Folie oder sowas umwickelt dann meistens. Also einfach nur so einmal fix rum und irgendwo hingelegt. Also völlig unspektakulär und kein Hasengrill. Also fand ich.
Ja, also in England hatte ich auch keine Hasengrills oder Grille, wie auch immer. Allerdings lag das daran, eben zwei waren innerstädtisch, da bietet sich natürlich sowas nicht besonders an.
An der Kirche, großen Hasengrill.
Genau, Feuer. Und der andere, der also dann wirklich in der Natur war, da hätte man also sowas machen können, da bot sich aber eine andere Tarnung besser an und die wurde auch dort genutzt. Kann ich eigentlich nicht so sagen. Also dort waren die Caches eigentlich vergleichbar mit hier und ich weiß auch nicht, ob man da nun wirklich so einen repräsentativen Querschnitt hat, weil zumindest mir ging es so, man sucht sich da natürlich ganz andere Sachen aus. Also während ich hier eben mich an solche Sachen wie Osterroschen oder Chain Reaction rantrauen würde, weil man ja auch entsprechend Vorbereitungszeit hat und wenn es ihm schief geht, na gut, dann macht man es ein anderes Wochenende, sucht man sich da natürlich doch etwas einfacher raus, zumal ja auch das Sprachproblem hinzukommt. Also wenn ich da noch irgendwie um die Ecke denken müsste oder so.
In Englisch um die Ecke denken,
also das wäre wahrscheinlich gar nicht zu machen.
Ja. Bratislava war es ähnlich. Ich habe also genauso vorgegangen. Ich habe mir ganz billig die Tradis rausgesucht, habe auch Abzielmultis und sowas habe ich komplett ignoriert. Ich habe auch die logischerweise die ganzen Mysteries ignoriert und bin bei den Tradis auch zu keinem Muster gekommen, weil sie im Grund verschieden waren. Es war ein Nano, der ganz klassisch, auch ein ganz klassisches Nano-Versteck hatte. Es war ein Mikro, einmal eine Filmdose, war auch super klassisch, filmdosig, Gotteshäuser, Kirche versteckt. Und einen großen Behälter habe ich auch gefunden. Und der war dann auch eindeutig mein Highlight, weil er am schönsten Ort war. Also Bratislava, ich weiß nicht, mancher hat ja vielleicht schon mal Fotos gesehen, hat ja so eine irre, irre große Burg da oben rumstehen. So ein richtig mächtiges, riesenfettes Ding. Und es war ein schöner Morgen, es hat geregnet, demzufolge war es muggelarm. Und das Versteck war einfach, also das, als hätte da jemand was hingestellt zum Cache-Verstecken, war echt unglaublich. Und den habe ich relativ fix gefunden, konnte meinen Travelbug da loswerden, das Ding war reichhaltig gefüllt. Insofern habe ich jetzt also von allen Sorten nahezu dort einen erlebt. Das mit den Brückendingern, wie gesagt, das wurmt mich ein bisschen.
Mach den jetzt raus, Brücken sind schwer.
Also ich habe tatsächlich, glaube ich, 5 oder 6 DNFs hingelegt, die ich in diesem Fall aber alle nicht gelockt habe. So, was aber letztendlich daran liegt, dass ich gesagt habe, ich habe nicht alles gegeben, ne, sondern ich war eben wirklich, ich war eigentlich in einer Mission unterwegs, ich habe da Spaß gehabt, da rumzulaufen, das war mir das Wichtigste und insofern haben mir die Caches das Ziel gegeben und wenn ich ihn dann nicht gefunden habe, mein Gott. Aber dass es nicht nur einer war, mit dem ich nach Hause komme, sondern 3, fand ich dann schon gut.
Hast du noch das, von wo bist du geflogen?
Hamburg. Hamburg-Wien. Nee, in Hamburg, D-Buddy hatte mir vorher noch Caches gegeben und gesagt, hier, die musst du unbedingt, wenn du am Flughafen bist. Ich war zu aufgeregt. Ich reise doch so selten. Ich habe irgendwie 4 Stunden vorher an meinem Gate gesessen und habe nichtsdestotrotz dann so lange gewartet, bis ich aufgerufen wurde. Aber nee, ich war so auf, ich konnte vorher.
Hast du den Travelbug dann in einer durchsichtigen Plastiktüte transportieren müssen?
Nö,
das war nicht flüssig, oder?
Travelbug
war aber was dran hängen.
Aber mein Laptop war ein Problem. Der war nicht zu groß.
Gescannt werden.
Ja, aber nicht nur extra gescannt. Also erstmal natürlich, wie gesagt, auspacken, das müssen ja alle. Mhm. Aber dann wurde ich noch mit meinem Laptop ins Hinterzimmer gebeten. So, und hab natürlich dann prompt mein ganz anderes Zeug vergessen und so, war so aufgeregt. Und dann fingen die an, mit so einer Paste und so einem Ding jetzt auf meinem Laptop rumzuschmieren. Mhm. Und dann gingen die in so ein anderes Zimmer und lachten ganz laut. Und, so. Und ich dachte, mein Gott,
haben
die
guck mal, der hat Trickfilme drauf.
Ja, also war ganz seltsam. Nö. Überhaupt muss ich sagen, scheiß 9-11, diese Kontrollen an den Flughafen, Häfen sind so erniedrigend, so...
Ja, und auch sinnlos.
Irgendwie. Widerlich. Mhm.
Oh. Also das mit den Flüssigkeiten beispielsweise, also wenn ich es drauf anlege, dann trinke ich vorher irgendwelches Zeug oder schiebe mir das in die Ohren oder weiß ich was. Aber das mit den Flüssigkeiten und Zahnpasta nicht und hier und das nicht. Also es ist
die so haben mir unter die Füße nicht. Geguckt.
Ja, was ich überhaupt nicht habe, kann meine Schuhe ausziehen, ja. Einen Gürtel abbinden, Gürtel, dann rutscht gleich die Hose noch.
Nee, also
dann stehst du so, hältst die Hose fest und dann machen sie mal die Arme zur Seite. Zack. Ja, dann stehst du da auf dem
Flughafen. Ganz doofe Sache.
Ja. Aber in Hamburg und Wien, finde ich, geht das immer noch. Was ganz schlimm ist Frankfurt unten. Also, weil, ne, so als Drehkreuz da unten. No. Oh, heftig. Und am allerschlimmsten war es allerdings in München, finde ich. Also ja. München war, also Schuhe ausziehen, Socken ausziehen, Gürtel ab, haben sie Plompen.
Dass sich die Sicherheitsleute antun mit den Socken ausziehen. Ja.
Das habe ich auch gesagt, das ist aber auf ihre Verantwortung jetzt. Aber die haben nicht so richtig Spaß verstanden.
Nee, die sind nicht lustig. Das habe ich auch ganz Berlin schnell gemerkt und habe auch gar nicht angefangen, irgendwie
einen Witz Berlin, zu machen. In Berlin fragten die, gab es das Laptop zur Tasche oder gab es die Tasche zum Laptop? So, ist ja ganz schön groß. Und,
na, das geht auch, das
doch. Ja, die waren da echt spaßig, aber Frankfurt... Die fanden das gar nicht lustig.
Also innerhalb meiner kleinen Tour, es war überhaupt das zweite Mal, dass ich überhaupt geflogen bin in meinem Leben, innerhalb meiner kleinen Tour war auch eindeutig Hamburg schärfer als Wien. Mhm. Also Wien war wiederum relativ entspannt. Ja. Wobei ich aber in Wien auch schon Herrschaftswissen hatte und bereits alles aus meinen Taschen, also alles, was irgendwie am Körper war, bereits in meinen Rucksack gepackt hatte. So.
In Frankfurt wollen die auch, dass du Kleingeld und die Scheine rauspackst. Aha. Als ich das in Berlin dann gemacht habe, weil ich das vom letzten Mal ja schon kannte, was wird das denn jetzt? Nee, das muss ich in Frankfurt immer machen. Nee, ich steck meinen Schein wieder ein, nachher fehlen hinten welche. Ich sage, oh, weiß ich ja, wer es war.
Hast du Glück gehabt, dass ich noch wegen Bestechung oder so? Ja.
Hier, halten Sie mal.
Fliegen ist ja eigentlich ein total guter Übergang, oder?
Ich warte die ganze Zeit, dass du drauf anspringst.
Mhm. Ja, dann mach mal.
Nee, dass du drauf anspringst.
Ich fliege ja nicht oft.
Ja, ich auch nicht.
Och, Manu, wir machen es aber unseren Hörern wieder schwer.
Wir haben aber ich weiß, wer immer oft geflogen ist. Das war die ganze Überleitung.
Und zwar beruflich.
Ja.
Also sozusagen ist geflogen und hat nicht so wie wir dafür bezahlt, sondern hat dafür Geld gekriegt.
Ja, und auch große Dinger.
Ja, also in meinem früheren Leben war ich...
Das ist mein guter Einstieg.
...war ich Navigator gewesen. Das sind also die, die zwar an Bord sind, aber nicht selber jetzt mit dem Steuerknüppel in der Hand fliegen, sondern so ein bisschen im Hintergrund die ganzen Berechnungen machen, den Piloten sagen, was sie zu machen haben und eigentlich dafür sorgen, dass das Flugzeug auch da ankommt, wo es hin soll und idealerweise auch genau zu der richtigen Zeit, in der richtigen Höhe und so weiter. Das ist eine Sache, die eigentlich sehr viel Spaß gemacht hat. Fing eigentlich bei mir schon sehr, sehr früh an mit, ach Gott, ich glaube, seitdem ich im Kindergarten war, wollte ich unbedingt Kosmonaut werden.
Sigmund Jähn.
Den gab es damals noch nicht, als ich im Kindergarten war. Oh, das ist schon ein bisschen älter. Aber war dann doch ein großes Vorbild, muss ich gestehen. Und habe dann mit 13 Jahren mit dem Segelfliegen angefangen. Und mit, ich glaube, 16 Jahren kam dann Motorflug dazu. Mhm. In der Nähe von Beelitz-Heilstätten in Schönhagen bei Trebin bin ich geflogen. Da gab es auch die Beelitz-Heilstätten schon, nur nicht als Cash. Da waren die noch aktiv, also das, was sie eben mal waren. Ja, und dann wurde daraus dann also ein Beruf. Navigator, erst bei der NVA auf der AN26 und dann später bei der Bundeswehr auf der Transall, einschließlich der UNO-Einsätze für Sarajevo.
Eieiei.
Das war doch schon eine spannende Sache. Also in welcher Gefahr man sich da so befand, hat man so in den jungen Jahren, also das ist einem gar nicht so bewusst geworden. Also man wollte fliegen, man war so ein bisschen abenteuerlustig. Hat dann auch vor Ort gesehen, dass die Hilfe enorm angenommen wurde. Also wir hatten auch so ein bisschen Zeit, in Zagreb waren wir stationiert, also da waren die Flugzeuge abgestellt, da haben wir übernachtet und sind wir dann von Zagreb über Split nach Sarajevo geflogen und wenn wir dann so in unserer Freizeit so durch den Ort gegangen sind, haben wir uns natürlich dann auch so unterhalten in Deutsch und fielen also doch ein bisschen auf. Und als wir dann angesprochen wurden, was wir hier machen, da hatten wir auch erst so, wir waren in der Besatzung so ein bisschen bedenken, wie
reagieren die Menschen. Gute Geschichte.
Ja, also was sagt man jetzt? Dann haben wir uns aber doch entschlossen, die Wahrheit ist am besten und das kam total an. Also der eine sagt dann, die Runde geht auf mich, also Der sagte uns, er hat also Verwandte noch in Sarajevo, er ist nicht rausgekommen rechtzeitig aus der Stadt und er findet das also enorm, enorm toll, dass also andere Menschen, also Ausländer, die mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun haben, dort Hilfe leisten und auch ihr eigenes Leben riskieren. Also das fand ich schön, dass also man wirklich eine richtig vernünftige Aufgabe hatte, die auch angenommen wurde. Also helfen ist ja das eine, wenn man die Hilfe gar nicht gewollt ist, das kommt ja auch vor, es ist natürlich nicht so schön, aber da war sie also wirklich gewollt. Das war also schon eine interessante Erfahrung und wie man eben auch dann später mitkriegen musste, auch gar nicht so ungefährlich. Also zum Glück ist mir und meiner Besatzung nichts passiert, aber eine andere Besatzung ist, also eine italienische Maschine ist wirklich abgeschossen worden, alle ums Leben gekommen, eine deutsche Maschine wurde beschossen. Dabei ist der Ladungsmeister auch ein Besatzungsmitglied, der sich also um die Fracht an Bord kümmert, lebensgefährlich verletzt worden, hat aber eben zum Glück dann doch überlebt. Also das war eigentlich nicht so lustig, aber so in der kindlichen natürlich nicht, aber jugendlichen Naivität ist man eben ein bisschen abenteuerlustig, da sieht man also diese negativen Seiten eigentlich nicht so sehr.
Was musste man denn für körperliche Kriterien erfüllen? Man muss doch wahrscheinlich Adlerauge, fit ohne Ende und so. Ich meine, man wird doch nicht mal eben so auf so eine Maschine gesetzt, oder?
Das stimmt. Also das war auch eigentlich immer meine große Sorge, also die Gesundheit. Also wir hatten dann jedes Jahr eine flugmedizinische Untersuchung, die zu meiner Zeit in Königsbrück stattgefunden hat. Also Königsbrück war so ein Wort, wo, wenn man das hörte, oh Gott, da kriegte man sofort das Zittern. Weil man eben dort die Ärzte gesehen hat, die vielen Ärzte. Man wurde dort 5 Tage lang gecheckt von allen medizinischen Fachrichtungen, also Orthopädie, Innere, Augen, alles Mögliche. Und die Durchfallquote war auch relativ hoch. Also die lag etwa bei 90%, also 10% derjenigen, die da waren, sind durchgekommen.
Hammer.
Und davor hatte ich also auch jedes Jahr Angst gehabt. Und eines... Also einmal bin ich dann auch rausgeflogen, weil ich zu groß plötzlich war. Also das erste Mal war ich mit 16 Jahren da und mit 16 ist man ja noch nicht fertig mit dem Wachsen. Und das Problem ist natürlich, dass die Cockpits nicht so übermäßig groß sind. Und ich war 2 Zentimeter zu groß und war dann untauglich. Und jetzt kommt Sigmund Jähn ins Spiel. Für mich brach also damals eine Welt zusammen, als ich nicht mehr fliegen durfte. Also zumindest ist nicht mein... Traum verwirklichen, also Segelfliegen konnte ich natürlich nach wie vor. Und da hatte meine Mutter, vielen Dank nochmal, einen langen Brief an Sigmund Jähn geschrieben, ihm so das alles dargestellt, dass ich also seit meiner Kindheit unbedingt Flieger werden möchte und so weiter. Und er hatte sich dann mit dem Chef der Flugmedizinischen Kommission unterhalten und die haben gesagt, okay, Navigator würde von der Größe her gehen. Also da sind die Bedingungen eigentlich nicht so schlimm und ich soll mich doch nochmal so eine Untersuchung stellen. Und da musste ich eben dieses ganze Programm nochmal durchlaufen. Es waren eben nur diese 2 Zentimeter und hatte ich dann das okay wieder gekriegt.
Das ist ja irre. Also Sigmund Jähn, ne, ist natürlich für jeden, wir haben ja auch viele Hörer nicht im Osten, Sigmund Jähn ist natürlich uns allen wohl bekannt, nämlich der erste DDR-Bürger, der ins Weltall geflogen ist und auch der erste Deutsche, war sogar fixer als Meerbold und so und alle anderen. Und für uns eher so eine Hero-Figur, ne? Also Sigmund Jähn, da wurden alle, der lebte war, ja noch, nichtsdestotrotz waren die Schulen nach ihm benannt und so, der war kurz nach
Gott. Also er lebt immer noch.
Also das ist ja wirklich eine irre Geschichte, an Sigmund Jähn einen Brief geschrieben. Und was mich natürlich auch interessiert, wie hast du die Wende dann in dem Job erlebt? Weil das ist ja wirklich eine ideologische Nummer.
Genau,
ne?
Ich meine, genau. Das also will ich eigentlich auch nicht verleugnen, also ich war Militärflieger bei der NVA, war zu dem Zeitpunkt noch nicht Offizier gewesen, aber ich wäre dann nachher Offizier geworden. Also, es war nicht nur die reine Fliegerei.
Du warst kein Oppositioneller.
Ich war kein Oppositioneller, muss ich also dazu sagen. Und es war doch nicht leicht. Und allerdings hat man dann eben auch gesehen, dass es sich anders darstellte in der Wirklichkeit, als erzählt wurde. Und da gab es dann nachher auch wirklich Gewissenskonflikte, die andere und ich auch hatten, die auch zum Beispiel dazu führten, dass ich mal in so einer Art Versammlung, also sowas war ohnehin neu, normalerweise gab es also Befehle, es gab dann so eine Art Versammlung, wo also uns nochmal mitgeteilt wurde, wie wichtig das ist, dass wir hier also in Bereitschaft sind, wo ich dann auch aufgestanden bin und gesagt habe, also Solange es gegen wirklich Kriminelle geht, gegen Randalierer, sicherlich okay. Aber es ging also damals darum, als die Demonstrationen waren, dass wir Offizierschüler als Bereitschaft waren, wenn es eben zur Ausschreitung und Demonstrationen kommt, dass wir damit eingreifen. Zum Glück kam es dazu nicht. Es war immer nur die Polizei, die vor Ort war. Wir mussten aber, konnten nicht in Urlaub fahren, mussten also dort bleiben und waren also sozusagen Reserve gewesen. Und da hatte ich dann auch gesagt, also wenn da jetzt es eskaliert, sicherlich, aber gegen friedliche Demonstranten werde ich nicht auftreten. Also was ich damit eigentlich sagen möchte, es war schon, wirklich, man war zweigeteilt. Ja, also genau. man hat an das eine geglaubt und hat dann das andere gesehen. Es war nicht leicht. Also sicherlich war die Wende für jeden mit irgendwelchen Problemen verbunden, positiv wie negativ, enorme Veränderung. Aber da kam bei mir eben auch noch einiges so dazu.
Und wie war das dann, in den bisher streng gehüteten Geheimmaschinen des Westens zu sitzen?
Ja, das war wirklich das war wirklich nachher lustig, also zumindest für mich. Also da kann ich auch eine Begebenheit erzählen. Ich hoffe nicht, dass ich dafür Ärger kriege. Wir sind dann also übernommen worden von der Bundeswehr. Es kam nämlich hinzu, dass Navigatoren händering gesucht wurden. Also die starben sozusagen aus. GPS und Computer haben eigentlich den Navigator überflüssig gemacht und die Bundeswehr setzte auf ein neues Transportflugzeug, wo Navigator nicht gebraucht wird. Also darauf setzen sie schon seit vielen Jahren und haben deshalb keine Navigatoren mehr ausgebildet. Dieses Flugzeug kam aber nicht und fehlten Navigatoren und deshalb war man also sehr, sehr froh, dass man die Navigatoren von der NVA übernehmen konnte. Und wir wurden dann also umgeschult auf die Transall und haben eigentlich nur das Fliegerische gelernt, wobei... Da gibt es keinen Unterschied. Also Fliegen im Osten,
die kommen auch nur mit.
Also die Aerodynamik, die gilt die ist unpolitisch, die ist systemübergreifend. Und auch musste ich feststellen, was jetzt die reine Technik ist, betrifft. Also da hätte man ja doch schon Unterschiede erwartet. Natürlich gibt es Unterschiede, aber das Funktionsprinzip ist doch dasselbe. Also so groß war der Unterschied gar nicht. Aber interessant war diese Sarajevo-Einsätze. Da mussten wir dann mit dem AVAX-System zusammenarbeiten, die also dann, AVAX ist also, sind also Flugzeuge, die in großer Höhe fliegen, mit einer großen Radarantenne obendrauf, die also dann von oben den Luftraum sehr gut überwachen können, also die wesentlich mehr sehen können als eine Bodenstation. Und mit denen mussten wir also zusammenarbeiten, weil die uns dann also rechtzeitig hätten warnen können, wenn dort Gefahr lauert. Natürlich kann man nicht jemanden sehen, der unten am Boden mit einem Gewehr oder so auf uns schießt. Aber bestimmte Sachen konnte man da also doch schon sehen. Und AVAX ist natürlich streng geheim. Und um mit denen zu kommunizieren, wird also dann auch mit Geheimcodes gearbeitet, mit Identifizierung. Also, dass ich auch wirklich sicher bin, dass jetzt eine Anweisung, die ich bekomme, wirklich vom AVAX-Flugzeug kommt und nicht von irgendjemandem Bösen, der uns jetzt irgendwo hinleiten will. Und diese Sachen durfte ich alle nicht wissen, weil ich dafür gar keine Berechtigung hatte als ehemaliger NVA-Offizier. So, und dann hat aber unser Besatzungskommandant mir einen Crashkurs gegeben, mich schnell eingewiesen in all diesen Verfahren, weil nun saß ich in dieser Besatzung und das war meine Aufgabe als Navigator gewesen, also den Kontakt mit AVAX zu halten und so weiter. Dann hat er mich also in 5 Minuten schnell eingewiesen, mir auch die ganzen Geheimunterlagen gegeben, die ich eigentlich hätte gar nicht haben dürfen. Das war einfach notwendig.
Du mal mit ins Hotel und liest.
Das durfte ich natürlich niemandem erzählen, dass das so war, aber musste dabei feststellen, dass das Prinzip genau dasselbe war wie bei uns. Also war genau dasselbe. Natürlich waren die Codes anders, ganz klar. Die wechseln ohnehin regelmäßig. Aber das Prinzip war genau dasselbe. Und andersrum, als ich das also in der DDR gelernt hatte, war das bei uns auch immer ganz streng geheim. Hätte ich damals schon gewusst, dass im Westen genau dasselbe Prinzip, das wäre also die ganze Geheimhaltung auf beiden Seiten völlig hinfällig gewesen.
Deswegen hast du es ja nicht gewusst. Insofern bist du auch heute noch jemand, der dem Sport sehr zugetan ist. Auf deinem T-Shirt, das können die Hörer leider nicht sehen, steht, es ist nie zu spät, werde Triathlet.
Genau, das ist also eines meiner...
Und entsprechend fallen auch deine Caches aus, ne?
Also es sind zwar keine triathletischen Caches, aber ich sagte es vorher schon, meist muss man doch ein bisschen mehr laufen. Zwei, denke ich, sind ein bisschen kürzer von der Strecke, aber die anderen muss man doch ein bisschen laufen. Aber es ist, wie gesagt, keine Absicht, sondern aufgrund dessen, dass das...
Laufen Anja, im Sinne von gehen.
Im Sinne von gehen, ja, Entschuldigung.
Es unterläuft euch einfach.
Das geht einfach so dahin, also... Anja, die also auch mit zum Team Sönetjan gehört, daher das AN, macht das also auch Triathlon und es fällt uns also nicht schwer, jetzt größere Strecken zu gehen, sagen wir es mal so. Deshalb fallen also auch die Caches ein bisschen länger auf, weil wir einfach so gehen und dann, ah, das ist eine schöne Stelle, da könnte man eine Station machen und merken wir gar nicht, dass dann schon wieder 5 oder 6 Kilometer rum sind.
Und ihr seid, wie ich festgestellt habe, sehr konsequente Cacher. Also ihr hört ja nicht auf, sondern bleibt schon dran und interessiert euch dafür und taucht ja auch immer wieder auf. Hast ja nicht umsonst auch einen Schreibaccount bei den Dosenfischern und so. Aber keine, na, so wie man sagen würde, so Suchtcacher, die rumlaufen und jeden Tag eine Dose finden müssen. Ne? Sondern ihr überlegt euch ja schon ziemlich genau, was ihr macht, oder?
Ja, das ist richtig. Also sicherlich, jeder cacht auf seine Art und Weise. Und mir ist eigentlich auch völlig egal, wie andere cachen. Aber wir haben eigentlich wirklich vom ersten Tag an, also gut, beim ersten Tag noch nicht, da haben wir also wirklich geguckt, was ist ein Cache in unserer Nähe. Das war am steinernen Tisch und zufällig war das also auch ein schöner Tisch.
Das war auch mein erster.
War auch ein schöner Cache. Aber dann im späteren hat man dann also, wo man also auch mitgekriegt hat, da gibt es also schon Unterschiede. Cache ist nicht gleich Cache. Gucken wir eigentlich jetzt doch in erster Linie, ob der uns Spaß macht. Sicherlich jeder Cache macht jedem Cacher irgendwo Spaß, sonst guckt sich das also immer im Vorfeld an, aber wir mögen eigentlich mehr so Multis oder Mysteries, wo man im Vorfeld oder währenddessen ein bisschen was tun muss. Nichts gegen Tradis, aber da ist das Problem, dass der Spaß einfach so schnell vorbei. Also man ist vor Ort, hat es gefunden und dann schön, dass man da war. Und dann ist man eigentlich enttäuscht, schade, dass es jetzt nicht weitergeht, also dass jetzt schon Schluss ist. Natürlich gibt es auch Tradis, wo ich im Vorfeld eine ganze Menge laufen muss und eine ganze Menge zu sehen bekomme. Aber eigentlich die ursprüngliche Frage war wahrscheinlich die Häufigkeit. Also ich habe jetzt nicht den Ehrgeiz, irgendwie meine Homezone freizuhalten oder unbedingt FTF hinlegen zu müssen oder eine bestimmte Anzahl von Caches zu schaffen, sondern wir cachen eigentlich wirklich fast ausschließlich am Wochenende. Wenn ich auf Dienstreise bin, mache ich es einfach, um den Ort kennenzulernen. Man kennt nichts, wenn man da ist und bevor man jetzt im Hotel versauert oder jetzt irgendwie wahllos durch die Stadt geht, ist eigentlich ein Cache eine angenehme Sache, um doch ein bisschen was zu sehen. Aber sonst sind wir eigentlich am Wochenende und dann eigentlich auch fast immer mit der ganzen Familie, also einschließlich der beiden Kinder. Es sei denn, es sind also Cache, wo wir der Meinung sind, das ist also für Kinder nicht so geeignet, dann sehen wir zu, dass wir die irgendwie auf die Omas verteilen.
Inwieweit hatte ich denn so die Vorbildung als Navigator irgendwie zum Geocachen gebracht oder inwieweit profitierst du davon?
Also zum Geocaching hat sie mich eigentlich nicht gebracht. Aufmerksam bin ich geworden mal durch einen Fernsehbeitrag über das Geocachen und war da total begeistert. Hab mir dummerweise nicht das Wort Geocaching gemerkt, sodass ich bei Google nicht nachgucken konnte, was das ist, wie man das machen kann. Aber ich denke, das geht schon in die Richtung. Also, dass ich mich für Geocaching interessiere und dass ich vorher Navigator war und dass ich davor Orientierungsläufer war, hängt einfach so damit zusammen, dass ich mich gerne von A nach B bewege, dass ich gerne irgendwie Aufgaben dabei löse, dass ich gerne eigentlich auch navigatorische Herausforderungen suche. Also wir haben erst ohne GPS angefangen und das war nun wirklich ganz nah an meinem früheren Beruf Navigator. GPS war ja nicht, gab es damals noch nicht und GPS ersetzt ja nachher letztlich den Navigator. Dass also die Aufgabe bestand jetzt, den Tradi zu finden ohne GPS, also nur anhand von Google Maps mit dem Satellitenbild. Als wir dann nachher ein GPS hatten, hatte ich dann auch noch den Ehrgeiz, zumindest die erste Station ohne anzulaufen, aber ich gebe zu, nachher die Bequemlichkeit überwiegt. Das war wirklich nur bei 2-3 und dann ging es doch mit dem GPS los. Aber ich mag eigentlich solche Caches, wo man so ein bisschen Herausforderungen hat, die nächste Station zu finden. Also was ich nicht so mag, ist das lange Suchen einer Station. Dass ich also jetzt alles abgrasen muss, wo ist das Ding jetzt? Also wenn ich da vor Ort bin, möchte ich eigentlich das Ding schnell finden. Mhm. Aber was ich mag, ist herauszukriegen, wie komme ich jetzt zur nächsten Station? Wo ist die überhaupt? Oder wie komme ich da hin? Also das mag ich. Also deshalb fand ich zum Beispiel ganz große Klasse den Cache in der Vietzer Heide, Outbreak Nummer 18.
Ja, den hast du ja wirklich sehr genug.
Ja, also der war ganz große Klasse. Ein bisschen suchen musste man da auch. Also für diejenigen, die also gerne suchen, also man kann da auch suchen. Aber das war eigentlich gar nicht so die Herausforderung. Die Herausforderung war wirklich, die Aufgaben zu verstehen. Und das finde ich da eigentlich auch faszinierend. Man kann natürlich jetzt auch explizit eine Aufgabe stellen, dass man schreibt, was weiß ich, löse dieses Rätsel und dann was weiß ich, oder eine Frage stellt und dann gibt es drei Antworten, A, B, C und hinter jeder stehen Koordinaten und dann, wenn man die richtige Antwort hat, haben wir die richtigen Koordinaten. Nein, da ist es also so, dass eigentlich die Aufgabe gar nicht gestellt ist. Man muss also im Prinzip selber erahnen, erraten, herauskriegen, was weint denn jetzt der Owner hier, was muss ich da machen? Und da sind wir auch zuerst in die Falle getappt, haben wir dann also auch nach einer Station dann nachher abbrechen müssen, weil wir das System nicht verstanden hatten. Zu Hause kam dann nachher doch die Erleuchtung. Und dann ging es also das Wochenende darauf dann nochmal dort in die Heide. Und ich fand es ganz, ganz große Klasse. Also da passierte noch nicht so viel mit Technik, sondern das ist so eine Kopfgeschichte. Also das ist alles so im Kopf entstanden. Mhm. Das fand ich. Also Outbreak Nummer 18 steht bei mir ganz, ganz weit oben auf der Liste von den Dingen, die ich schön fand.
Das macht für mich mal wieder deutlich, wie unterschiedlich Cacher sind. Ja. Also ich habe ihn auch sehr genossen, das ist überhaupt keine Frage. Ich hatte auch viel Spaß, ich bin ja mit den Ownern da so eine Art Beta-Tester unterwegs gewesen. Und für mich waren wahrscheinlich genau die Sachen, die dich so sehr gereizt haben, waren für mich zum Teil die ganz nervigen. Also das, was du ansprichst, dass man eben erstmal, also das Prinzip hatte ich relativ schnell begriffen.
Ich hatte es auch geglaubt begriffen zu haben, aber nicht bis in letzte Konsequenz. Also ich bin an einer Stelle einen Schritt zu früh stehen geblieben.
Ja, die ist aber auch, ich denke, wir meinen dieselbe, ne? Das war aber auch richtig fies, das war richtig sackig und hat mich auch geärgert, weil, also, wenn ich die Ola nicht in der Nähe gehabt hätte und sie so nach irgendwie 500 Metern falsch laufen, dann so ein bisschen langsamer gegangen wären und sich so tuschel, ich wäre ja so wie ihr, ich wäre wild durch die Heide gekraxelt.
Schön.
Es ist schön. Darauf habe ich gewartet.
Ja.
Es gibt, wo wir gerade wieder bei Cache-Typen waren, mal wieder eine Stammtischmeldung.
Ja.
Eine Meldung von der Lufthoheit über die Stammtischen. Und zwar, nachdem es ja schon diesen Gotteshäuser-Text gibt, das sicherlich fast jeder Cacher schon mal drüber gestolpert. Dieser Cache ist ein Teil der Gotteshäuser-Serie, beschlossen auf dem und dem Stammtisch und so. Gibt es jetzt auch mit einem sogenannten Mikrolog. Und zwar, kurz der Text, dies ist der offizielle Mikrolog, so wie er auf dem 8. Neuss-Düsseldorfer Stammtisch am 29. April 2008 beschlossen wurde. Es ist uns aufgefallen, dass viele neue Dosen an Gotteshäusern, Leitplanken, Wasserhäusern, Notrufbuchten, Rastplätzen, Telefonzellen, Wegekreuzen, Feuerwehren, Rettungsdiensten, Polizeistationen und gibt. Diese Caches erfüllen für alle Cacher, die 24 Stunden und 365 Tage im Jahr im Einsatz sind, ihren Zweck. Sie sind eine Bereicherung. Denn obwohl man nach so vielen Gotteshäusern, Leitplanken, Wasserhäusern, Notrufbuchten, Rastplätzen, Telefonzellen, Wegekreuzen, Feuerwehren, Rettungsdiensten, Polizeistationen und sicherlich nicht mehr an die Einzelnen erinnert, so sind sie doch eine Bereicherung für das Punktekonto. Deshalb danke für diese Bereicherung und macht weiter so. Ja, und bei diesem Log sind sich, wenn ich es richtig verstanden habe, die Leute noch so ein bisschen uneins, ob das jetzt pure Ironie ist oder nicht. Wie versteht ihr das, wenn das bei euch ein Cache erwischen würde mit dem Log?
Also ich glaube, das Log spricht Bände, wenn das jemand genau so reinkopiert. Also,
was willst du dazu noch sagen?
Was bändet es denn?
Also es spricht auf jeden Fall Bände über den Typ des Cachers, weil also so diese vorgefertigten Logs irgendwo rauskopieren, reinkopieren, davon halte ich ja im Grunde genommen überhaupt nichts. Und von daher, also wie wir heute schon festgestellt haben, jeder ist da anders gestrickt, glücklicherweise. Und zum Glück gibt es bei den Caches, die von mir sind oder die ich kenne, genau diese Logs nicht. Also, was willst du damit machen mit so einem Log? Also,
das ist
stehen lassen.
Also, wenn es Ironie ist, habe ich sie nicht verstanden. Das ist so meine Meinung dazu. Und wenn es keine Ironie ist, dann ist es Quatsch. Also, weil wir alle wissen, dass wir Caches besuchen, wo wir hinterher sagen, okay, das hätte nicht sein müssen und sie dann trotzdem loggen. Da brauche ich keinen Entschuldigungstext für. Also ich kann ja in meinem ganz individuellen Log genau das ausdrücken und sei es, so wie D-Buddy sagt, dann eben einfach mit einem gefunden. Das ist, ich weiß nicht so richtig, was das soll.
Nö. Also wie gesagt, also von diesen Standardtexten, die dann wahrscheinlich auch noch automatisiert irgendwie nach einer Tour dann irgendwo eingetragen werden, halte ich sowieso nichts. Ich finde dann die individuellen Logs, da seid ihr ja Vorreiter, großes Vorbild, viel, viel besser, viel, viel persönlicher. Also dann reicht es mir auch, wenn jemand einen Punkt einfach nur macht.
Okay. Ja, der sagt manchmal mehr, ne? Ein Punkt sagt mehr als 1000 Worte.
Ja, nee, also, ja.
Das ihr bezog sich übrigens eben auf Sönetjan, denn Sönetjan sind tatsächlich hier in der Region dafür bekannt, dass sie sehr, sehr lange Logs schreiben und dass man sehr, sehr viel erfährt dadurch.
Ich kann sagen, auch sehr schöne Geschichten eigentlich, ne?
Also ich hoffe, keine Spoiler. Also
nee, überhaupt nicht. Nein, es ist tatsächlich so, man weiß, wenn ihr einen Cache besucht habt, dass ihr euch an das Ganze drumherum erinnert. Es ist ja nahezu tagebuchartig, was da zum Teil steht. Finde also ich sehr schön,
problematisch,
da bekommt viel Feedback.
Genau, problematisch ist es immer, wenn ihr am Wochenende unterwegs wart und mehrere Dosen, das dauert dann immer mit dem Lesen ein bisschen länger und mit dem Bilder angucken und sowas. Also ihr gehört ja auch zu der Spezies, die noch mit Bildern lockt, glücklicherweise. Hatten wir im letzten Podcast, dass das ganz schön abgenommen hat. Also ich finde es immer nett, ich lese sowas immer sehr gerne. Also klar, so ein anderes Log, was du auf der Watchlist hast und dann kommt ein Punkt oder schnell gefunden oder hier so ein Mikro-Log-Blödsinn. Gesehen, entfernt. Und bei den anderen Sachen, da lese ich dann schon mal und dann gucke ich auch nochmal aufs Listing, weil da garantiert Bilder noch sind, die man ja über diesen Notify-Dingens dann nicht mitkriegt. Das finde ich immer sehr angenehm, muss ich mal ehrlich so sagen. Und als Owner ist es natürlich, ne, wenn man eine Geschichte noch zu seinem Cache kriegt mit irgendwelchen Begebenheiten am Rande.
Also vielen Dank. Jetzt muss ich sagen, also auch das Schreiben dauert lange, wenn ich mir das lese. Und es gab auch schon Logs, die haben länger gedauert als der Cache selber. Also das kommt auch schon vor. Es hängt auch davon ab, wie man so gerade drauf ist. Und eben, was man eben auch schreiben kann. Also häufig sagt man eben Cache, die einem gefallen haben. Da schreibt man ein bisschen mehr, die einem nicht so gefallen haben, weniger. Also das würde ich nicht jetzt so, zumindest bei uns jetzt nicht so generell sagen. Also wenn jetzt ein Owner von uns ein kurzes Log bekommt, muss das nicht heißen, dass es schlecht sein muss. Also zum Beispiel haben wir bei der Chain Reaction einen sehr kurzen Log-Eintrag. Bei Teil 3, der ist also sehr, sehr kurz. Hat also nichts damit zu tun, dass wir den schlecht finden, sondern es ist manchmal auch das Problem, was kann ich da schreiben, ohne was zu verraten? Ja, also gerade bei der Chain Reaction kann ich natürlich schreiben, wie ich morgens aufgestanden bin, was ich zum Frühstück hatte und so weiter. Aber wenn ich cache-bezogen was schreiben will, ist man davon so begeistert, dass die Gefahr natürlich sehr, sehr groß ist, dass man da spoilert.
Und bei Chain Reaction, insbesondere beim Teil 2, ist es ja... Also,
ne, da darf man eigentlich gar nicht schreiben.
Genau, was willst du da schreiben, ohne zu spoilern? Das geht de facto eigentlich gar nicht. Also da kannst du halt nur sagen, ne, wie es bei fast allen war, Begeisterungsstürme und das war's dann. Und klar, beim ersten Teil beispielsweise oder auch beim Osterrauschner kann man sich, glaube ich, viel über den Cache selbst auslassen, ohne zu spoilern, weil halt die Umgebung entsprechend beeindruckend ist, weil bestimmte Dinge da einfach Spaß machen.
Aber, und weil es ja eigentlich auch kein Geheimnis ist, wo es stattfindet und was man da auch so erwarten kann. Aber bei Teil 2, da kann man wirklich sehr, sehr schnell zu viel verraten.
Das stimmt. Nee, und wie gesagt, gerade so die Logs mit Fotos, das finde ich immer sehr angenehm, wenn man halt noch irgendwie so das ein oder andere Foto noch dazu sieht und das macht immer Spaß.
Apropos Foto, wir haben im letzten Podcast doch mal nachgefragt, ob jemand irgendwie eine bezahlbare Kamera weiß, die man zum Cachen mitnehmen kann, weil man ja irgendwie keinen Bock hat, seine irgendwie Spiegelreflex oder sowas ähnliches da mit sich rumzuschleppen. Wir haben da tatsächlich eine Empfehlung bekommen. Da wollte ich vor allem vielen Dank sagen. Es ist eine Canon, werden wir nachher einfach verlinken. Könnt ihr selber gucken. Die Bilder, die ich davon gesehen habe, sehen alle ziemlich prima aus. Aber vor allem wollte ich sagen, dass wir diese Rückmeldung bekommen haben.
Und auch
wichtige von Chris Informationen. Wichtige, und wollte Danke sagen.
Wichtige Informationen darüber, dass man ja gar nicht so auf die Megapixelanzahl gucken muss. Dass 6 Megapixel ja reichen.
Absolut, ja, aber das.
Also auch technisch reichen. Weil alles andere ist nachher nur noch Spinnkram.
Also für Log-Einträge denke ich auf jeden Fall, weil man ohnehin nachher das Bild reduzieren muss, weil es erstens von Groundspeed nachher gar nicht angenommen wird, wenn es zu groß ist. Und zweitens hängt natürlich immer von der Auflösung der Rechner ab. Also ich finde es dann fürchterlich, wenn das Bild zu groß ist, dass ich es gar nicht mehr auf dem Bildschirm habe und ich also noch hin und her scrollen muss, um das Bild zu sehen. Und es ist, wenn wir also Bilder machen, ist es verschieden. Manchmal haben wir also eine normale Kamera dabei, aber manchmal auch bloß das Handy. Und na gut, das hat nur wirklich keine große Auflösung und ich denke, in den meisten Fällen reichen die Bilder also auch.
Ja, zumal man ja auch in den Bildern wieder aufpassen muss, dass man nicht spoilert.
Und so ist es also wo es nicht gereicht hat, das Handy, das war zum Beispiel bei ganz nah dran. Da war ja eben die Bitte, dass man ein Beweisfoto macht, wie dicht man dran war. Und wir waren da also im Dunkeln unterwegs und da reichte das Licht, also beim besten Willen nicht. Und dann hatte ich auch einen Blog geschrieben, in dem Moment kam dann gerade ein Auto auf den Parkplatz und das Scheinwerferlicht reichte gerade so, dass man ein Foto machen konnte. Allerdings stellte sich dann heraus, das war die Polizei, die also von mir dann auch ziemlich genau wissen wollte, was ich denn hier um diese Zeit einsam auf diesem Parkplatz mache. Aber das konnte sich dann alles ganz gut aufklären.
Ich würde ja vorschlagen, wir machen wieder so eine Nummer wie beim letzten Mal.
Ja,
wir sind jetzt nämlich schon fast bei der Stunde. Die Zeit ist verflogen wie im Fluge. Nein, aber auch das würde ja gut passen bei unserem wunderbaren Gast, der Gott sei Dank bei der Nummer B, die wir dann jetzt gleich machen werden, bei uns bleibt. Wir sagen schön, dass ihr zugehört habt und
bis gleich.
Tschüss.